Das Coronavirus verändert das Leben jedes Einzelnen, aber auch das politische Prozedere massiv. Die Stunde der Exekutive scheint mehr zu einem Jahr der Exekutive zu werden. Brauchen wir mehr Debatten oder ist das Durchregieren nach wie vor angesagt? Was ist juristisch zulässig? Der Corona-Herbst, ein Stresstest für Bürger und Politik. Und damit herzlich willkommen zu Unter den Linden. Ich freue mich sehr, dass Hamburgs erster Bürgermeister bei uns ist. Herzlich willkommen, Herr Tschentscher. Und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind, Professor Ulrich Battis, Verfassungsrechtler. Ja, Herr erster Bürgermeister, Herr Tschentscher, die Situation in ganz Deutschland und in Hamburg hat sich verschärft. Erschrecken Sie eigentlich noch morgens angesichts der Zahlen oder haben Sie damit gerechnet, dass wir im Herbst so dastehen werden?
Na, wir haben schon damit gerechnet, dass es im Herbst schwieriger wird. Aber was wir die letzten Wochen sehen, ist schon, dass die Zahlen immer höher werden. Es ist nicht so, dass man jeden Morgen neu erschreckt, aber es ist schon besorgniserregend. Die Zahlen werden jetzt auch die kommende Woche sicher noch weiter steigen. Und deswegen ist es jetzt wirklich sehr wichtig, diszipliniert zu sein, Kontakte zu beschränken, dass wir eben diese Dynamik zum Stillstand bringen.
In Hamburg gibt es ja eine Sperrstunde ab 23 Uhr und seit heute dürfen sich im privaten Bereich ja auch nur noch 10 Menschen aus 2 Haushalten treffen. Wie ist denn die Situation in Hamburgs Gesundheitsämtern? Ist das schon vergleichbar mit Berlin, also schon eine Überforderung?
Nein, so weit wie Berlin sind wir, glaube ich, nicht. Aber es ist natürlich für alle Gesundheitsämter in Deutschland anstrengend, weil die nicht nur die Infektionszahlen höher werden, sondern auch mit jedem Infektionsfall gibt es vermehrt Kontakte. Also wir haben auf einen Infektionsfall zum Teil mehrere 10, 20, 30, 40, 50 Kontaktpersonen, die dann erreicht werden müssen. Also die Infektionszahlen steigen und die Vielzahl der Kontakte, die dann nachverfolgt werden müssen. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt die Kontakte zu beschränken, damit man, wenn ein Infektionsfall auftritt, eben nicht 100 weitere Personen kontaktieren muss.
Ja, Herr Battis, die Stärke in der Krisenbewältigung in Deutschland, die lag ja vor allen Dingen in der Geschlossenheit, gerade in der Anfangszeit. Die Menschen haben die Maßnahmen der Regierenden akzeptiert und mitgetragen. Würden Sie sagen, das ist noch so oder werden die Maßnahmen viel stärker hinterfragt?
Ja, die Kritik wird lauter. Das ist aber doch ein Prozess. Es ist ein Druck, der ausgeübt wird auf die Menschen. Und es gibt eben immer einige Personen, die sagen, das ist alles Unsinn, das ist alles überflüssig. Und insbesondere für junge Menschen muss man ja auch sehen, es ist eine schwere Belastung. Man muss das auch mal ganz einfach sehen. Ist für uns Erwachsene, ob wir ein Jahr mehr oder weniger, das ist gar nicht so wichtig, was da passiert. Aber die jungen Jahre zwischen 5 und 10 oder 15, da ist jedes Jahr für sich viel wichtiger als bei uns. Und da fallen eben bestimmte Feste aus, bestimmte Ereignisse. Und wenn man es ganz böse sagt, die Jugend fällt aus. Aber es ist überzogen. Aber deshalb ist es verständlich, denke ich, dass es mehr Kritik gibt.
Kritik oder Einschränkungen gab es ja dann auch juristischer Art. Zahlreiche Verwaltungsgerichte haben ja die Restriktionen in den Ländern unter Verweis auf die fehlende Verhältnismäßigkeit aufgehoben. Warum ist denn jetzt beispielsweise eine Sperrstunde in Hamburg möglich und in Berlin nicht?
Nun, da gibt es eben doch Spielräume. Und ob eine Sperrstunde wirklich sinnvoll ist oder nicht, darüber kann man streiten. Wir müssen eins festhalten, das strengste und beste Urteil ist vom Verwaltungsgericht Hamburg gefällt worden, im Frühjahr bereits, wo sehr genau gesagt worden ist, ihr müsst das sehr genau begründen. Und wenn ich jetzt ganz böse bin, würde ich sagen, es gibt auch Qualitätsunterschiede in den Verwaltungen. Und das wirkt sich auch in der Begründung aus.
Also mit anderen Worten, die Verordnung in Berlin ist handwerklich nicht so gut gemacht und konnte keinen Bestand haben.
Also ich will es mal so sagen, die Hamburger Verwaltung hat einen deutlich besseren Ruf als die Berliner, obwohl ich ja nun selber in Berlin bin.
Also die Verwaltungsgerichte urteilen eigentlich auch sehr differenziert. Wenn man sich die Urteilsbegründung durchliest, habe ich jetzt als Politiker schon das Gefühl, die Gerichte verstehen, in welcher Lage Politik derzeit Entscheidungen treffen muss. Sie geben uns auch Spielräume, aber sie achten eben schon auf bestimmte Grenzen, was Verhältnismäßigkeit und auch Gleichheitsgrundsatz angeht. Und das macht uns die Sache insofern einerseits leichter, weil wir wissen, worauf zu achten ist. Aber manchmal ist es natürlich dadurch auch schwerer. Uns wird ja manchmal vorgeworfen, ihr seid zu unübersichtlich, zu kleinteilig. Ja. Aber nehmen wir mal das Maskengebot im öffentlichen Raum. Eigentlich soll man das überall jetzt, wo es eng wird, von alleine tragen. Aber wir haben zum Beispiel gesagt, da wo es besonders eng ist, da empfehlen die Experten, es dort vorzuschreiben. Und dann haben wir einfach, um Verhältnismäßigkeit zu wahren, das sehr genau beschrieben, an welchen Stellen das nötig ist. Und da gibt es jetzt, ich glaube, dass das dann begründeter ist und dass man das vor Gericht auch klarer begründen kann. Aber dann kommen natürlich Bürger und sagen, was ist das denn? Haus Nummer 15 geht's los und warum aber bin ich vor Haus Nummer 10? Warum da noch nicht? Ja. Und das ist so ein bisschen der Zielkonflikt, den wir haben. Nicht? Wir müssen eigentlich pauschale, möglichst einfache Regeln aufstellen. Aber wenn wir damit zu weit gehen, mit der Pauschalierung und der Einfachheit, dann gibt es zu Recht auch Betroffene, die sagen, das finde ich jetzt für mich unangemessen, weil bei mir entsteht kein Infektionsrisiko. Und das macht unsere Lage so schwierig. Wir sind anders als China. Dort wird durchgegriffen und dann ist die Pandemie.
Gott sei Dank.
Ja, aber das ist die Lage. Wir sind in einem Rechtsstaat.
Ja, ist ja völlig richtig.
Und in dieser Situation muss sich der Rechtsstaat bewähren. Und wir in der Demokratie, in der Freiheitshaltung, die wir haben, auch gegenüber den individuellen Rechten, das ist schon eine Bewährungsprobe für unser System. Und deswegen können wir uns nicht beklagen. Und Verwaltungsgerichte in Hamburg haben viele Regelungen nachvollzogen und bestätigt. Es gibt ganz wenige Dinge, die wir nachbessern mussten. Aber zum Beispiel die Sperrstunde, zum Beispiel damals die Einschränkung im Einzelhandel. Ja. Das ist in Hamburg von den Verwaltungsgerichten schon bestätigt worden, dass wir so vorgehen durften.
Aber haben Sie denn das Gefühl, dass die Hamburger jetzt mitgehen? Also Beispiel jetzt Sperrstunde am Wochenende. Ich glaube, Ihr Innensenator ist am Wochenende sogar persönlich zur Kontrolle losgezogen. Gehen die Hamburger mit oder verstehen Sie gerade dieses differenzierte Vorgehen?
Das erste Wochenende, als wir zum ersten Mal diese Großkontrollen für die Gastronomie durchgeführt haben, bin ich auch mitgegangen, einfach um zu sehen, wie läuft der Einsatz ab. Und die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger war übrigens sehr, sehr verständnisvoll. Es ist ja sogar so, dass diejenigen, die diese Einschränkungen auf sich nehmen, es eigentlich auch begrüßen, dass dann andere auch dazu aufgefordert werden. Und wir haben, glaube ich, eine große Besorgnis in der Bevölkerung. Ich finde, die ist berechtigt. Es gibt eine große Akzeptanz. Aber es gibt eben wenige, die es auf die leichte Schulter nehmen. Und in dieser Balance, einerseits an die Verantwortung zu appellieren, zu überzeugen, gut zu erklären, muss man auf der anderen Seite aber auch dort, wo gute Worte nicht helfen, mal einen Polizeibeamten schicken und auch ein Ordnungsgeld erheben, weil wir sonst, glaube ich, noch in einen größeren Unmut kommen für diejenigen, die es ernst nehmen und die Verpflichtung auf sich nehmen.
Herr Professor Battes, haben Sie das Gefühl, dass dieses Spannungsfeld, was uns der erste Bürgermeister von Hamburg gerade beschrieben hat, dass das gerade gut austariert ist? Oder müsste aus Ihrer Sicht Politik noch besser kommunizieren, warum verschiedene Unklarheiten oder regionale Besonderheiten der Weg gerade sind, um ein pauschalisierteres Vorgehen erstmal noch zu verhindern?
Also ich habe den Eindruck, dass ganz überwiegend erkannt wird, was ja auch die Gerichte vorgegeben haben. Denken Sie an das Tönnies-Urteil, wo ganz klar gesagt worden ist, also hier zwei Kreise könnt ihr nicht einfach zumachen, sondern das ist genau fokussiert auf dieses Unternehmen und die nähere Umgebung. Dass also überwiegend sehr wohl erkannt wird, dass die Verantwortung bei den Gesundheitsämtern liegt, bei den örtlichen Behörden, die eben dann auch zielgenau tätig werden können. Und ich sag's mal böse, ich habe eher den Eindruck, dass von Journalistinnen und Journalisten mehr gegen den Föderalismus polemisiert wird und gesagt, wir brauchen jetzt einheitliche Regelungen. Man kann das mehr lesen. In der Bevölkerung habe ich nicht den Eindruck, dass das im Gegenteil. Es wird weitgehend jetzt akzeptiert. Es hat zu Anfang, muss man auch deutlich sagen, natürlich auch einige Fehlentscheidungen gegeben, die ja dann auch sehr schnell kassiert worden sind. Und inzwischen, das ist Trial and Error, die Verwaltung lernt dazu. Oder wie der berühmte Soziologe und Jurist Niklas Luhmann gesagt hat, die Verwaltung humpelt von Krise zu Krise. Aber sie läuft immer weiter.
Aber haben Sie manchmal für sich so das Gefühl, gerade dieses Trial and Error-Vorgehen, das ist ja nachvollziehbar angesichts der Herausforderungen und zumal man ja am Anfang auch mitunter noch einige Sachen nicht wusste. Gleichzeitig ist es natürlich für eine Bevölkerung wahnsinnig schwierig, in so einer existenziell bedrohenden Situation ein Trial and Error hinzunehmen. Ich sage jetzt einfach mal Beherbergungsverbote als Stichwort. Wie schätzen Sie das persönlich ein? Also gibt es schon so einen Moment, wo Sie sagen, das haben wir falsch gemacht?
Ja, viel bemerkenswerter finde ich zum Beispiel die ursprüngliche Einschätzung, die aus der Wissenschaft kam, von den Virologen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen mit Kindern, mit kleinen Kindern, mit Kindergärten. Da wurden also im Grunde wurde die Annahme getroffen, so wie aus der Grippe, dass gerade Kleinstkinder Brücken sind zwischen den Infektionen, dass sie also sehr leicht die Viren aufnehmen und weitergeben. Und das ist eben bei SARS-CoV-2 jetzt nicht der Fall. Also im Gegenteil, wir sehen, und da ist sicher zu Anfang, glaube ich, aber nicht durch die Politik, sondern durch die Wissenschaft sehr stark gesagt worden, schließt die Kitas und Schulen. Und wir haben das in Hamburg gemacht, aber immer einen Notbetrieb aufrechterhalten. Wir haben gesagt, es gibt familiäre Situationen, da ist das eine so große Härte, wir müssen einen Notbetrieb aufrechterhalten. Und wir haben über die ganze Zeit dort keine problematischen Infektionsausbrüche gesehen. Und das hat die Wissenschaft jetzt auch bestätigt. Das ist nicht nur Versuch und Irrtum, wir gucken mal, sondern es ist richtig jetzt auch ein Stück weit abgesichertere Erkenntnis, dass je jünger die Kinder sind, umso weniger sind sie anfällig für Infektionen, umso weniger erkranken sie und umso weniger sind sie auch infektiös für andere.
Ist das der Grund, warum es jetzt in Hamburg eine Maskenpflicht in der Schule, also im Unterricht, erst in der Berufsschule, glaube ich, und ab in der Oberstufe
gibt? Ja, auch in der Schule ist es so, dass wir sagen, je älter die jungen Leute werden, umso erwachsener verhalten sie sich. Und sie sind möglicherweise auch biologisch dann eher dem Erwachsenen ähnlich. Wir haben durchaus dann in den Berufsschulen zum Beispiel, wenn dann da gefeiert wurde, dann haben wir Infektionsausbrüche in den Klassen gehabt. Und deswegen haben wir gesagt, da sind wir jetzt strenger. Wir machen die Maskenpflicht für die Oberstufe und für die beruflichen Schulen. Es gibt jetzt noch eine Diskussion in der Mittelstufe. Da haben sich die meisten Länder entschieden, jetzt dort mit der Maskenpflicht nicht vorzugehen, weil es den Unterricht und das Lernen der Kinder sehr stark beeinträchtigt. Aber das ist noch der einzige, sagen wir mal, Punkt, wo man sich unterscheidet zwischen einzelnen Ländern. Ansonsten ist das wirklich ein Feld, in dem wir jetzt, nachdem wir ein halbes Jahr, 8 Monate Erfahrung haben oder eben auch neue Erkenntnisse, wo wir jetzt anders vorgehen würden. Aber das kann man jetzt nicht irgendwem vorwerfen. Erstens konnte es die Wissenschaft nicht wissen. Sie hat es ja auch als These erst einmal nur im Vergleich zur Pandemie, also zur Grippe hergeleitet. Aber mittlerweile sind wir da differenzierter und so ist es auch in anderen Bereichen, dass wir einfach zum Beispiel bei der Maskenpflicht jetzt wissen, die Maske, obwohl sie nicht perfekt schützt, also wenn man Partikelgröße und Ähnliches vergleicht, dann kann man sagen, es ist kein absoluter Schutz. Aber in der Summe, weil es einfach viele dann nutzen, diesen Schutz, dadurch hat es eine große Wirkung auf die Entwicklung der Pandemie insgesamt. Und das sind einfach Erkenntnisse, die zwischen Politik, der Wissenschaft und auch der Justiz ja miteinander ausgetragen werden müssen, damit wir zu einer rationalen Maßnahmenfolge kommen.
Aber ist das ein Zeichen für einen starken und gut funktionierenden Föderalismus, wenn ich in NRW andere Regeln habe für Maskenpflicht im Unterricht als in Hamburg? Der Schulunterricht, die Gegebenheiten sind ja identisch. Das hat ja nichts mit einem besonderen regionalen Unterschieden zu tun.
Also die Maskenpflicht ist natürlich ein heikles Thema. Ich erinnere, dass zu Beginn etwa von Herrn Drosten und anderen gesagt worden ist, die Maske ist eher schädlich. Dass gesagt worden ist, das führt nur zu zusätzlichen Infektionen und man fummelt sich im Gesicht herum. Und es ist so erst transportiert worden. Und nun sieht man es, was die Kinder angeht, es gibt eben völlig neue Erkenntnisse. Aber so groß sind die Unterschiede doch gar nicht. Ich meine, ob wir nun in der Mittelstufe oder in der Oberstufe oder in der Unterstufe, dass man das vielleicht unterschiedlich sehen kann, ist richtig. Aber das, was wünschenswert wäre, das wird ja auch gefordert, dass etwa der Bundesgesetzgeber jetzt sein Gesetz, das eben dieses Infektionsschutzgesetz, das eben nicht für all diese Maßnahmen geeignet ist. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Niemand hat damit gerechnet, dass von 28 und § 32 solche Maßnahmen, Infektionsschutzgesetz, solche Maßnahmen erlassen würden, die jetzt erlassen werden. Da humpelt nicht mal die Verwaltung, sondern da fehlt es also wirklich an den Ermächtigungsgrundlagen. Und das müsste jetzt auch mal nachgearbeitet werden, weil es ist ja gar nicht absehbar, wann das Ganze aufhört. Und da könnte man dann auch solche bundesweite Vorgaben machen, Grenzwerte vorgeben. Das könnte man machen, hielte ich auch für sinnvoll. Aber es wird immer dabei bleiben, dass lokal unterschiedliche Regelungen getroffen werden müssen, weil eben die Situation auch unterschiedlich ist.
Klar, die Situation ist unterschiedlich, aber Sie haben es gerade angesprochen, das Infektionsschutzgesetz ist die Grundlage für die Beschränkungen. Und um eine effektive Bekämpfung zu ermöglichen, hat das Parlament ja zu Beginn der Krise gesagt, es gibt eine epidemische Notlage von nationaler Tragweite. Seitdem haben wir den Zustand, dass Corona-Regeln halt am Parlament vorbei oder jedenfalls ohne richtige Einbindung erlassen werden. Wird es jetzt eigentlich mehr Informationen zumindest wieder geben? Oder teilen Sie diesen Punkt gar nicht, diese Kritik, die jetzt aufgekommen ist, dass es zumindest mal mehr Informationen wieder geben müsste?
Also das muss der Bundestag mit der Bundesregierung, glaube ich, miteinander abmachen.
Ja. Aber wie sehen Sie es?
Also ich sehe es so, dass wir zum Beispiel bei uns in der Hamburgischen Bürgerschaft fortlaufend in den Ausschüssen berichten über den Stand, über die Maßnahmen, dass wir natürlich dort auch Anregungen und Erwartungen aufnehmen. Aber formal arbeiten wir tatsächlich auf dem Boden des Infektionsschutzgesetzes, das uns ja nicht nur eine Möglichkeit gibt, sondern eigentlich auch eine Verantwortung zubilligt. Denn es ist derzeit so geregelt, dass die Gesundheitsämter, dass die Länder für die Umsetzung solcher Fragen zuständig sind. Und wenn man jetzt eine neue Regelung bundesweit schafft auf gesamtstaatlicher Ebene, dann ist das möglich. Aber wir haben, wie Sie gerade erwähnt haben, sehr regional unterschiedliche Bedingungen. Und die Kritik, die derzeit ja lautet, die aufkommt, ist ja auch nicht, dass den Bürgerinnen und Bürgern eine Regel nicht gefällt, weil sie vom Bundestag nicht beschlossen wurde und nur von der Regierung kommt oder so, sondern den Leuten gefallen die Regeln nicht. Sie sind genervt. Sie sagen, dass einige leugnen die Gefahr. Und was wir jetzt unter uns sozusagen in der Politik klären müssen, ob wir wirklich glauben, dass 600 Bundestagsabgeordnete plötzlich Regeln finden können, die genauso in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land greifen wie in einer Millionenmetropole wie in Berlin. Ich glaube, da ist der Föderalismus durchaus stark, dass er die regionalen Besonderheiten einbringt in die Strategien, in die Standards, an denen sich allen ausrichten. Und dann aber auch im Lokalen dann an den richtigen Stellen anknüpft.
Also das heißt, die Rahmenbedingungen, so wie Herr Professor Battis das gerade vorgeschlagen hat, dass man die doch bundesweit regeln
kann? Man kann weitere Dinge, glaube ich, einheitlich regeln. Da gibt es sicher Ideen für, aber man muss es konkret machen. Was mir nicht so gefällt, ist, dass jetzt gesagt wird, das läuft nicht gut. Jetzt muss mal der Bundestag ran. Also das wird das Problem nicht lösen, weil wir haben ein differenziertes Thema. Wir haben die Akzeptanz von Regeln, die eigentlich alle akzeptieren könnten. Wir haben das Infektionsschutzgesetz, die Beschlüsse, die das Parlament extra dazu gefasst hat, damit es in der Exekutiven schneller geht. Der Bund ist ja ermächtigt worden, in bestimmten Bereichen einfach auch sich um Dinge zu kümmern, damit es zentral organisiert wird, was Produktionsketten, Lieferketten angeht und Beschaffung von Material. Das sind sicher sinnvolle Dinge. Und wenn es konkrete Vorschläge gibt, glaube ich, wird sich niemand in den Ländern oder in den Kommunen davor dagegen sein, dass man das sinnvoll erweitert.
Also da würde ich ein bisschen anderen Akzent setzen. Das Infektionsschutzgesetz ist nicht gemacht worden für die Maßnahmen, die jetzt in der Breite angeordnet werden, und zwar landesweit, bundesweit. Das ist ausgerichtet auf individuelle Maßnahmen, und die haben wir jetzt gar nicht. Wir haben jetzt keine individuellen Maßnahmen, sondern wir haben Anordnungen, die in der Fläche mehr oder weniger weit dienen. Und es ist eben kein Zustand, wenn ein halbes Jahr lang für schwere Grundrechtseingriffe, die ja da sind, denken Sie an die Unternehmen, denken Sie an die Geschäfte, die Hoteliers, die ja unglaublich zu kämpfen haben. Es wird eingegriffen in deren Grundrechte. Wir reden von den Kirchen und von den Versammlungen. Das war ja zu Anfang. Das ist ja relativ schnell mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts bereinigt worden. Aber es gibt hier Eingriffe, die, ich sage es mal, zumindest sehr prekär sind, was die juristische Rechtfertigung angeht. Ich gehöre nicht zu den Kolleginnen und Kollegen, die ja schon im April gesagt haben, das ist alles verfassungswidrig und das darf so nicht sein. In der Notlage konnte man das machen, aber nun muss man mal ein bisschen nachbessern, damit man auch wirklich klare Regelungen bekommt. Das ist jetzt nicht der Fall. Und was das Parlament angeht, jetzt reden wir mal nicht von Hamburg, im Maximilianeum in München hat es in der letzten Woche eine große Debatte gegeben. Und die Opposition hat eben zu Recht gesagt, wir wollen nicht immer nur hier Mitteilungen empfangen, sondern wir wollen hier auch mitdiskutieren und nicht immer nur absegnen, was und zur Kenntnis, nicht mal absegnen, zur Kenntnis bekommen, was hier vom Ministerpräsidenten in seiner robusten Art angeordnet wird und durchgesetzt wird. Und der Bundestag, natürlich können die 700 Bundestagsabgeordneten nicht den Stein der Weisen jetzt finden. Aber das Parlament ist auch der Ort, in dem diskutiert wird, in dem Grundfragen der Gesellschaft diskutiert werden. Und wir erleben doch in einer Art und Weise, wie ich das nicht für möglich gehalten hätte, wie im Moment große Teile der Bevölkerung, wie das erodiert. Ich bin gestern mit der S-Bahn gefahren. Da waren mehrere von diesen Maskengegnern drin. Ja, da kommen sie sich vor wie ein Alien. Ja, die leben auf einem ganz anderen Stern. Und
die Maskengegner sitzen ja zum Teil auch im Bundestag.
Ja, allerdings.
Wie sieht es denn aus? Also wenn wir zum Beispiel einen Zustimmungsvorbehalt hätten des Bundestags, das ist ja so eine Sache, die im Raum steht und diskutiert wird, würde das vielleicht insgesamt auch wieder so einen Ruck geben für die Bevölkerung, einen breiteren Konsens zu schaffen? Glauben Sie, das wäre etwas?
Ja, ich glaube daran. Zumindest würde es dieses Meinungsbild auf ein höheres Niveau heben. Ob das mehr Konsens dann gibt, ist eine andere Frage.
Aber das meine ich aber auch. Wir haben ja Mehrheiten in den Parlamenten und sie stützen ihre Regierung. Also wir in Hamburg haben eine Zweidrittelmehrheit. Unsere Fraktionen unterstützen diesen Kurs. Sie sind in vielen Fragen auch eingebunden, auch die Opposition ist eingebunden. Im Bundestag gibt es ja, es gibt eine Regierungsmehrheit,
die diesen Kurs unterstützt. Ich meine, aber der Bundestagspräsident selber hat doch das jetzt geschrieben, was ich gerade gesagt habe. Das ist doch genau der Punkt.
Ich will ihn ja
es geht um die Öffentlichkeit, die Öffentlichkeitsfunktion des Parlaments. Das Parlament ist doch nicht nur Wahlorgan und Abnickorgan, sondern es ist der zentrale Ort in der Demokratie, in dem über Grundfragen diskutiert wird. Und daran fehlt es zurzeit. Und das muss anders werden. Wir reden nicht jetzt von Hamburg. Aber dasselbe ist jetzt in München artikuliert worden, im Bayerischen Landtag. Also da würde ich drauf beharren.
Wir haben gehört, dass Frau Merkel am Donnerstag eine Regierungserklärung hält, die ja auch immer dann Anlass sind für parlamentarische Debatten, die wahrgenommen werden. Also das ist kein Widerspruch für mich. Sie haben das auch in der Anmoderation so dargestellt, entweder durchregieren oder parlamentarische Arten. Das ist kein Widerspruch. Mhm. Einerseits fühlen wir uns jedenfalls verpflichtet, als Regierung zu handeln, weil viele Dinge, auch Entscheidungen, auch zeitkritisch sind. Auf der anderen Seite muss es einen Diskurs geben, übrigens nicht nur im Parlament. Das, was jetzt derzeit in Talkshows, in den Medien passiert, ist ja auch ein Diskurs über die Frage, sind wir auf dem richtigen Weg? Ich finde das sehr hilfreich. Und ich sage jedes Mal, wenn ich in einer Diskussionsrunde wie dieser bin, dass ich für mich Erkenntnisse mitnehme und denke, stimmt, diesen Blick, den muss man auch beachten. Insofern ist dieser Diskurs im politischen, im medialen Raum enorm bedeutsam.
Aber ich kann aber natürlich nicht den Diskurs im Bundestag ersetzen.
Ganz genau. Aber ich bitte einfach zu sehen, dass diejenigen, die Regierungen sind, die Regierungschef, die Ministerpräsidenten, die Kanzlerin, wir haben noch mal ein ganz besonderes Verantwortungsgefühl. Wir fühlen die Verpflichtung, am Ende auch dafür einzustehen, was passiert. Und ich war gestern in der Diskussion, da wurde einfach mal so nebenbei gesagt, es ist alles kein Problem, das Gesundheitssystem ist stark, wir müssen uns keine Sorgen machen, wir können hier alles laufen lassen. Das wird schon gut gehen auf den Intensivstationen. Und da bin ich anderer Ansicht. Und ich bin sicher, wenn es mal so käme, dass eine Situation entsteht, wie jetzt in anderen Ländern in Europa, dann wären diese ganzen forschen Argumente plötzlich weg und die Leute, die das gesagt haben, sind von der Bildfläche verschwunden. Und dann stehen wir da und was sollen wir denn den Intensivmedizinern sagen dann? So nach dem Motto, ja, haben wir uns verkalkuliert. Sondern die Regierung, alle, die jetzt in der Verantwortung stehen, fühlen, glaube ich, eine besondere Verpflichtung, jetzt auch keine Fehler zu machen, jedenfalls so gut man es kann.
Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass Sie unter einem erheblichen Druck alle gemeinsam stehen, einfach seit März ja auch für all das so zuständig zu sein. Wäre es nicht gerade deshalb ein Moment, das auf breitere Füße noch mal zu stellen und bestimmte Teilaspekte rauszunehmen und zu sagen, das stellen wir jetzt gemeinsam zur Diskussion und verabreden gemeinsam in Kernpunkten noch mal ein debattiertes Vorgehen? Den Druck von den Regierenden
ein wenig nehmen. Man muss es konkret benennen, um welche Fragen es geht, die man bundeseinheitlich oder als Rahmen vorgeben sollte. Und wenn es verfassungsrechtliche Grundprobleme gibt, finde ich auch, muss man daran. Also natürlich Ich habe als Medizinstudent und in meiner Beruflichkeit, als meiner früheren Beruflichkeit mit dem Infektionsschutzgesetz auch so in ihrem Sinne zu tun gehabt. Da war eine meldepflichtige Erkrankung, ja. Dann wurde das eingegrenzt. Das war, wie soll ich sagen, im kleinen Raum eine Infektionsbegrenzung, damit problematische Erkrankungen sich nicht ausbreiten. Was wir jetzt haben, hat eine viel grundlegendere, weitreichendere Bedeutung. Und deswegen bin ich überhaupt nicht dagegen, vielleicht einen neuen Rahmen zu schaffen, in dem das abgesichert ist. Aber nun sind wir nun mal, wir sind mittendrin in dieser Pandemie. Wir
müssen jeden Tag entscheiden. Ja, aber das eine schließt doch das andere nicht aus. Das ist
aber momentan wird gerade so getan, von einigen.
Ja, aber doch nicht.
Nein, nicht von Ihnen. Ich sage nur, ich habe das jetzt in mehreren Diskussionen erlebt, dass so getan wird, als wenn unsere ganz praktischen, harten Themen derzeit sich in Luft auflösen, wenn wir jetzt mal das Ganze vom Bundestag absegnen lassen. Das wird so leicht nicht
passieren. Also das ist die Politik, die würden wir Herrn Trump überlassen. Nicht? Der sagt, es ist alles bestens und es läuft von alleine. Das wird aber doch in Deutschland von den maßgeblichen Kräften nicht vertreten. Es geht nicht um die Kritik an dem, was die Regierung und die Verwaltung gemacht haben in der Vergangenheit und auch künftig machen müssen. Es geht darum, es zu verbessern. Und eben zu diesem Grundsatzdebatte. Es wird im Moment in das Leben der Menschen eingegriffen wie nie. Ich meine doch ganz konkret, jeder von uns mehr oder weniger erlebt es doch, werden wir Weihnachten noch als Familie zusammen feiern können? Das bewegt doch die Leute. Und das muss man auch aufgreifen.
Was müsste denn da konkret passieren aus Ihrer Sicht? Bleiben wir mal bei dem Punkt.
Ja, vielleicht. Das kann ich im Moment. Ich kann nur sagen, was ich meinen Kindern gestern gesagt habe. Wir warten das ab, ob wir uns treffen können. Wir wissen das nicht.
Das wäre ja jetzt vermutlich kein Punkt für den Bundestag. Ne?
Also doch, dass man im Bundestag sagt, dass man den Leuten, den Menschen, die ja auch, wie Sie selber sagen, im Bundestag zum Teil sitzen, die Ernsthaftigkeit und die Gefahr leugnen, dass man das in einer klaren, zugespitzten Diskussion ausspricht, das wird ja auch verbreitet, das wird ja auch, kommt ja auch rum, und dass man sagt, notfalls wird das auch passieren. Ich will nicht Churchill zitieren, aber der hat eben gesagt, Blut, Schweiß und Tränen, und hat damit sein Land gerettet. Das ist nicht die Situation jetzt, wir sind nicht im Krieg, Gott sei Dank. Aber dass man nur darauf vertraut, ich meine, Herr Czernicke, das ist ja wunderbar, wenn Sie sagen, wir tun unser Bestes. Natürlich, aber es gibt ja auch zwischen Ihren Kolleginnen und Kollegen ja auch deutliche Unterschiede. Sie sind ja nicht einer Meinung, nicht? Und die Bundeskanzlerin schon mal gar nicht.
Das ist der Fall, aber vor allem auch geprägt dadurch, dass die Situation in den Ländern sehr unterschiedlich ist. Also die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat ja eher das Problem, dass sie ihren Bürgerinnen und Bürgern harte Maßnahmen vermitteln soll, die gerechtfertigt sind in Bundesländern, die fünffache Inzidenz haben. Und sie sagt dann, ich muss ja meinen Bedingungen, ich bin ein touristisch geprägtes Land, wir haben wenig Infektionen, ich muss ja meinen Leuten erklären, auch vermitteln können.
Ja, ich halte das ja für
das. Und das spiegelt sich wieder in der Diskussion in der Ministerpräsidentenkonferenz. Wir haben aber wirklich über die Monate viele Beschlüsse so hinbekommen, dass wir doch gemeinsame Standards entwickelt haben. Und wenn Sie mal jetzt den letzten Beschluss nehmen, da wird ja wirklich sehr präzise gesagt, ab 50 soll das und das passieren. Und wir halten uns in Hamburg sehr an diese einheitliche Sicht und setzen es um. Aber es gibt natürlich Themen, die Pandemie ist ja nicht morgen beendet. Ein wichtiges Thema wäre zum Beispiel für mich, für den Bundestag mal eine Überlegung anzustellen, auch eine parlamentarische Debatte über die Frage, wenn wir einen Impfstoff haben, wie wir dann vorgehen sollen.
Ja, natürlich.
Aber das sind wirklich Themen, die bedürfen jetzt auch der
Erörterung. Das wird ja auch beraten im Ethikrat und überall. Das läuft ja, die wissenschaftliche Diskussion läuft doch jetzt,
aber wie
das
verteilt wird. Aber auch muss politisch mit begleitet werden. Ja, aber das finde ich einen wichtigen Auftrag als Parlament, jetzt zu sagen, die Impfstoffentwicklung läuft, die Pandemie, wir versuchen ja die Zeit zu überbrücken bis zu diesem Moment, wo wir etwas Wirksames haben, ein Medikament oder ein Impfstoff. Aber wie wir dann praktisch damit umgehen, wer zuerst geimpft wird, und das sind wirklich Fragen, von denen ich hoffe,
Bevor wir auf die Impfung noch kommen, würde mich doch noch mal interessieren, ich glaube, dass regionale Unterschiede, dass man das natürlich berücksichtigen muss und dass man nicht flächendeckend bei völlig unterschiedlichem Infektionsgeschehen einheitliche Regeln haben kann. Soweit besteht, würde ich sagen, kein Dissens. Nur warum, wenn das Infektionsgeschehen vergleichbar ist, warum dann unterschiedliche Regeln, beispielsweise zur Maskenpflicht im Unterricht oder wie viele Menschen sich privat treffen dürfen, wie will man denn das Menschen wirklich als einheitliches oder als sinnvolles Vorgehen erklären?
Also es gibt diese einheitliche Sicht, dass wir in den Schulen auf Lüftung achten, dass wir, wie gesagt, die Maskenpflicht in der Schule haben. Nur, es geht ja nur noch um den Unterricht. Ob in dem Moment, wo das Kind, wo die Schüler am Platz sitzen, dann die Maske abgenommen werden kann. Und auch dort gibt es ja mittlerweile sehr einvernehmliche Sichtweisen. Aber es kann wir können das nicht alles an Inzidenzzahlen ausdrücken. Nehmen wir mal das Beispiel Berchtesgaden. Sehr hohe Inzidenz. Ein Landkreis. Das kann man nicht vergleichen in den Maßnahmen, um damit umzugehen, mit einem Bezirk in Berlin, der gar nicht abkapselbar ist. Sie können in einem Bezirk, einem Hochinzidenzbezirk einer Metropole nicht sagen, da mache ich jetzt mal so wie in Berchtesgaden. Alle, die da wohnen, gehen nicht mehr zur Schule oder dürfen nicht mehr, ich weiß nicht, was Ausgangssperre machen. Weil dieser Bezirk ist gar nicht trennbar von der Metropole drumherum. Das heißt, Sie müssen auch die besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Region berücksichtigen bei ihren Maßnahmen. Und deswegen ist es eben doch sehr kleinteilig. Und man kann nicht sagen, jemand, der im Landkreis X wohnt, Tönnies war so ein Fall, da konnte man natürlich ganz anders vorgehen. Es war ein Betrieb, da waren wahrscheinlich viele Familien betroffen, die da arbeiten. Und dann kann man sagen, die sind hier in einem gewissen Raum. Und jetzt handeln wir das so, dass von dort in dem Moment mal alle zu Hause bleiben und dann kriegt man das abgekapselt. Wenn Sie so ein Ereignis mitten in einer Metropole haben, dann können Sie das erstmal gar nicht so zuordnen. Dann verteilt sich das wirklich über große Stadtgebiete. Dann gibt es Pendler. Wir haben 340.000
Die Teilnehmer der Fetischparty vom letzten Wochenende, die kommen bestimmt nicht alle aus Kreuzberg und Neukölln, sondern sicher zu einem Gutteil auch aus Zehlendorf. Und das ist ja, wenn es jetzt hieß, Berliner Bezirke sind jetzt Krisengebiete, dann kann man nur sagen, ja, gab es eine wunderbare Karikatur. Wir kommen aus Steglitz, da ist alles prima, aber wir feiern in Kreuzberg, nicht?
Aber das ist ja eigentlich ein ganz gutes.
Wir haben Zwischenfälle gehabt auf dem Kiez, lese ich ja auch nur in der Zeitung. Da war jemand aus Stade, der hat sich darüber aufgeregt, was bei uns auf der Ripperbahn los ist. Ich meine, das zeigt doch nur, dass Metropolen einfach das lässt sich nicht so abgrenzen. Es sind 5 Millionen Menschen unterwegs aus 3 Bundesländern. Und deswegen ist es einfach, wenn es konkret wird, wird es so schwierig. Und deswegen bei diesen Diskussionen, wie ist das mit Parlament, mit Regierung, mit dem Rechtsrahmen? Wir müssen immer konkret werden und sagen, worauf soll es sich beziehen? Und wie wollen wir das hinbekommen, dass das auch dann in die Situation passt? Denn die Pandemie ist ja auch dynamisch. Das, was wir jetzt diskutieren, hätten wir ja vor 3 Monaten auch nicht diskutiert, weil wir niedrigste Zahlen hatten.
Zweiten Welle war immer die Rede, dass im Herbst die zweite Welle kommt. Und es war eben ein schöner Sommer. Und nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch viele Politikerinnen und Politiker haben gedacht, jetzt ist es prima. Ja? Also ich habe den Eindruck, man hat das im Sommer nicht ernst genug genommen.
Ja, wir haben es schon immer darauf hingewiesen, dass es schwieriger wird.
Ja.
Aber es gab so ein Gefühl, also insbesondere auch außerhalb der Politik, wenn man vor 2 Monaten noch gekommen wäre mit einer Sperrstunde in der Gastronomie, was glauben Sie, was medial los gewesen wäre? Sie müssen ja auch immer versuchen, die Balance zu halten. Das ist ja nicht so, in China wird das anders gemacht. Da wird einfach durchregiert und da wird eine ganze Millionenmetropole abgesperrt. Aber das ist mit den Freiheitsrechten, die wir für uns in Anspruch nehmen und mit der Selbstverpflichtung, die wir für uns alle sehen, dass wir eben demokratisch vorgehen, dass wir mit Überzeugung und im rechtsstaatlichen Verfahren sind, ist so etwas nicht machbar. Und deswegen müssen wir schon einen Diskurs haben in den Medien, in der Politik, mit der Justiz, mit dem Rechtsrahmen und, glaube ich, an bestimmten Stellen sicher die Dinge auch weiterentwickeln. Ich bin auch sicher.
Aber blicken wir vielleicht zu sehr auf die Verbote und mögliche Unterschiede und zu wenig auf die Durchsetzung? Also gerade wenn Sie die Partys ansprechen?
Ja, das Hauptproblem liegt in der Durchsetzung. Das ist vollkommen richtig. Und dazu gehört natürlich, Sie können etwas nur durchsetzen, wenn Sie auch die Bürgerinnen und Bürger überwiegend überzeugen. Das ist das Entscheidende. Nur mit brachialer Gewalt, selbst in China funktioniert das nicht. China ist eine andere Kultur. Wenn Sie da 10% Sparvorgabe machen, dann machen die 15%. Bei uns machen sie vielleicht 5%. Das ist wie in Japan auch. Das sind andere Mentalitäten. Also ist die Durchsetzung, daran hapert es immer noch sehr. Das ist überhaupt keine Frage. Und vor allen Dingen, man muss die Menschen überzeugen. Und wenn zum Beispiel, um nochmal, weil Sie sagen, Sie haben das immer alles gut diskutiert, das Beherbergungsverbot. Das war doch eine Katastrophe. Ob das nun richtig war oder nicht, aber die einen, es gibt keine Einigung in ihrem Gremium, ist es ja gar nicht, in der Ministerpräsidentenkonferenz. Jeder macht es anders und die es machen, nehmen es dann zurück. Also das war doch, das ist
ja, das eine war Katastrophe. Kein, das war
eine Katastrophe.
Aber sagen, das ist aber einer von 70 Punkten gewesen und da gebe ich Ihnen recht. Ich bin übrigens von Anfang an skeptisch gewesen und gesagt, Beherbergungsverbot, das hat so diese Vorstellung, wir können eine Region abkapseln. Und das funktioniert, ich hatte das immer auf Hamburg bezogen, funktioniert weder in Hamburg noch in Berlin noch in Bremen, eigentlich auch in München, in den anderen großen Metropolen nicht. Das ist einfach zu viel Austausch. Ein Beherbergungsverbot hat nur eine sehr, sehr geringe Wirkung. Aber gleichwohl gibt es schon die Erkenntnis aus der Epidemiologie, dass Mobilität zur Pandemie beiträgt.
Ja, das ist ja unstrittig.
Und deswegen müssen wir ja, aber soweit, das wäre jetzt mal interessant zu wissen, dass das Beherbergungsverbot jetzt nicht sinnvoll ist. Das hat sich mittlerweile auch gerichtlich durchgesetzt.
Ja, eben.
Deswegen ungeeignet. Ist jetzt aber die, viel wichtiger ist die Frage, wie kriegen wir das denn hin? Dass wir in so einer Situation, wo wir nicht einen völligen wirtschaftlichen Lockdown auch wieder organisieren wollen, wie wir die notwendige Mobilität hinbekommen, aber versuchen, alles, was nicht zwingend an Mobilität ist, zu vermeiden. Und zwar so, dass es gesamtdeutsch sinnvoll ist. Und
aber was für Regelungen nehmen Sie uns doch mal mit? Also es wird ja Ende der Woche noch mal eine Ministerpräsidentenkonferenz
geben. Das ist genau die Kunst der Politik. Ich bin jetzt auch nicht schlauer als andere. Aber dazu höre ich wenig von den Kritikern des Beherbergungsverbots, wie wir das denn besser organisieren. Und darum geht es mir eigentlich, dass wir versuchen,
darum,
die Lösung...
Die Menschen zu überzeugen. Es muss, also ich bin da ganz naiv. Es muss eine Diskussion geben, es wird gestritten. Und es muss gelingen, Meinungsbildung so in der Öffentlichkeit so darzustellen, dass die große Mehrheit, die es ja jetzt auch schon gibt, aber eben noch ein bisschen mehr dazu gewinnt, dass die Leute sagen, jawohl, wir müssen jetzt mal... Sie haben vorhin selber gesagt, dass die Mehrheit, also ob, aber die Mehrheit der Bevölkerung steht ja dahinter und sieht das ja auch ein. Aber es müssen noch ein paar mehr werden und dazu bedarf es dann aber auch, dass die, die eben uneinsichtig sind und die eben, wie hier in Berlin zum Teil, bewusst über die Stränge schlagen, dass da dann auch entgegengewirkt wird.
Ja, aber das tun wir. Also ich kann immer nur für Hamburg sprechen. Wir haben mit 300 Polizeibeamten mal einen Schwerpunkteinsatz gemacht in der Gastronomie und haben tatsächlich festgestellt, 80% der Gastronomen halten sich sehr gut an die Auflagen. Ja. Und die Gäste haben bei der Kontrolle auch nicht genörgelt. Die haben gesagt, ja, ist schon in Ordnung und so. Also die hatten ihre Listen ausgefüllt und Abstände eingehalten. Aber die anderen 20% sind unser Problem. Und genau dort wird es eben, wir hängen auch Bußgelder, die dann erheblich sind. Wir sehen aber auch, dass es dort Strategen gibt, die zum zweiten oder dritten Mal...
Aber was wäre denn dann Ihr Ansatz, um genau dem entgegenzuwirken?
Ja, das hat sich ja jetzt überall festgestellt. In anderen Bereichen auch machen. Wir haben eine Straßenverkehrsordnung. Die kontrollieren wir auch nicht rund um die Uhr in allen Ecken. Aber man soll nicht zu schnell fahren. Und dann gibt es eben ab und zu mal eine Kontrolle. Und dann ist das schmerzhaft. Also es gibt Leute, die aus Überzeugung sagen, ich halte mich an alles. Aber es gibt ein paar, die dann auch mit einer gewissen Sanktion sagen, okay, ja, das ist jetzt unangenehm. Also es ist wie mit Straßenverkehr.
Aber das heißt, Sie würden stärker kontrollieren jetzt noch? Oder weil ich frage mich so ein bisschen, was sind jetzt die nächsten Schritte, die Sie im Kopf
haben? Ja, also wir haben ganz, ganz gezielt jetzt auch gesagt, wir werden Schwerpunktkontrollen durchführen. Das erfolgt jeden Tag. Wir haben Polizeikommissariate, die schwerpunktmäßig dann in bestimmten Stadtteilen diese Kontrollen machen. Wir haben übrigens gemerkt, dass die Sperrstunde sich sehr wohl, sehr gut auswirkt. Es hat... gerade an Wochenenden, wo also sehr viel problematische Situationen sich entwickelt hatten, haben wir seit der Sperrstunde diese geordneteren Verhältnisse. Also das ist schon eine Maßnahmenkette. Also wir müssen drei Dinge sehen. Das Erste, Sie brauchen die richtigen Regeln. Das Zweite, Sie müssen sie durchsetzen. Und das Dritte ist, und das wird manchmal nicht so sehr beachtet, wenn Sie irgendwo eine harte Maßnahme treffen, dann gibt es manchmal Ausweichreaktionen. Dann haben Sie da zwar was erreicht, aber die Leute, die plötzlich, sagen wir mal, die irgendetwas nicht mehr sollen, machen dafür was anderes. Ziehen sich plötzlich dann extra in die privaten und vielleicht problematischeren Räume zusammen. Also die dritte Überlegung, die wir in dieser Pandemie immer haben müssen, ist, wo erreiche ich etwas Positives und wo entstehen, um es in der Medizin mal auszudrücken, unerwünschte Wirkungen, die manchmal schwerwiegender sein können als die Wirkung der Maßnahme. Und deswegen ist es doch sehr komplex und lässt sich nicht reduzieren auf eine staatstheoretische Überlegung, wer Entscheidungen trifft und wer damit macht Kompetenzen.
Ja, was Sie sagen, das lernt jeder Polizeibeamte in seiner Ausbildung, nicht? Das ist völlig klar. Deshalb gibt es ja auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der kommt ja aus dem Polizeirecht. Ja, also das, da muss man, das ist völlig richtig. Das ist immer das Beispiel mit der Straßenverkehrsordnung, ist ja völlig richtig zu sagen, die Straßenverkehrsordnung wird millionenfach jeden Tag in Deutschland verletzt. Ja, trotzdem gilt sie. Und trotzdem wird sie auch durchgesetzt. Also von Missbräuchen her zu argumentieren, wie das zum Teil geschieht, das ist natürlich vollkommen daneben. Sondern es muss ankommen in der Bevölkerung, dass hier jetzt auch notfalls durchgegriffen wird. Das sage ich mal ganz deutlich.
Aber wenn ich noch mal mildernde Umstände für uns alle geltend machen darf. Wir sind zum ersten Mal in einer solchen schweren Pandemie. Und wir hatten auch Pandemiepläne. Vieles ist übrigens auch vorbereitet gewesen und hat uns geholfen. Aber das waren so grüne Tischplanungen. Man hat sich so überlegt, was müsste man in einer Pandemie machen. Aber wir hatten keine wirklichen Referenzfälle. Die letzte
Cholera in Hamburg,
die war ein ganzes, 100 Jahre her.
Ja, eben. So. Das ein Sekret, das nicht
vergessen. Was wünschen Sie sich denn? Also machen wir mal ganz konkret
will,
jetzt
ist,
auf diese Woche
wir,
bezogen. Was
wir,
wünschen Sie sich denn,
ich wo der Bundestag? Sagen, wenn wir die Pandemie überwunden hätten, ich hoffe bald, dann sollten wir zurückschauen und genau diese ganzen Fragen noch einmal juristisch, politisch, parlamentarisch aufarbeiten und dann die richtigen neuen Regeln setzen. Vielleicht das Infektionsschutzgesetz ergänzen durch eine weitere.
Nicht nur vielleicht, mit Sicherheit muss das überarbeitet werden.
Können wir wirklich so lange warten?
Aber wir können
wissen ja nicht, wie lange die Pandemie geht. Nee,
deswegen können wir das jetzt, nicht alles, sondern wir halten mal an, machen eine Rückschau und eine Debatte und dann läuft es weiter. Die Viren warten nicht. Wir sind jetzt mitten im, wie soll ich das nennen? Ich will nicht sagen Krieg, aber wir sind mitten im Manöver gegen das Virus.
Aber das wäre ja auch gerade die Aufgabe, die müssten ja nicht die Regierenden machen, aber dass sich das Parlament bestimmte Fragen jetzt überlegt, flankierend beispielsweise Richtung Impfstoff, Verteilung.
Das fände ich sinnvoll, ja.
Triage, also
aber
das sind ja
manchmal,
ich bin jetzt befangen
als Ministerpräsident, aber ich habe manchmal so das Gefühl, das läuft jetzt, es ist alles kompliziert. Jetzt wird erstmal den Ministerpräsidentenkonferenz Vorwürfe gemacht, weil die an der Front stehen und handeln müssen. Die Bürgermeister der Städte, die zum Teil ja auch eigene Erwägungen haben, haben zum Teil großartig das gemanagt. Es gibt ja Einzelfälle, wo man sagt, Mensch, da können andere von lernen. Wir sind alle schon in einer ungewohnten und in einer Lage, in der wir uns alle gegenüber mal mildernde Umstände gelten lassen sollten und überlegen, wie kommen wir jetzt gemeinsam
vielleicht an den richtigen Stellen weiter. Das hat der Spahn ja gleich zu Anfang schon gesagt. Am Ende werden wir uns gegenseitig verzeihen müssen. Also das ist ja völlig, es geht auch nicht darum, dass die Ministerpräsidenten das alles falsch gemacht haben. Das sagt doch niemand, das sagen einige wenige, aber die kann man sowieso nicht erreichen. Aber das Gefühl, ich sag's ganz, erst nachdem das alles fertig ist, bekämpft worden ist, nachdem wir durch die Krise sind, erst dann zu verfassungsmäßigen Regelungen zu kommen, halte ich für zu spät. Das muss ich Ihnen ganz deutlich sagen.
Nein, das war nicht mein Punkt.
Ja,
ich finde nur, wir werden irgendwann in der Rückschau so viele Themen aufarbeiten. Das ganze Lieferkettenproblem, die Lagerung, die Vorratslagerung in Deutschland. Wir haben ja erfahren plötzlich, dass wir in so einer Pandemie auf einmal davon abhängig sind, dass wir bestimmte Produkte aus China, aus den Vereinigten Staaten brauchen, die aber enorm bedeutsam sind. Und dass wir im eigenen Land sozusagen Produktion von kritischen Gütern herstellen, das ist auch eine Erkenntnis, die neu ist. Das hat ja nicht nur die rechtlichen Dimensionen. Wir haben viele organisatorische und praktische Fragen, die wir in der Rückschau besser noch mal sortieren sollten. Aber natürlich sollten wir das jetzt alles nicht verschieben. Es gibt diesen starken Wunsch der parlamentarischen Begleitung und auch der Mitwirkung. Und ich bin nur dafür, dass wir es konkret machen, dass wir sagen, worauf soll es sich beziehen, wie wollen wir das organisieren, wie ist sichergestellt, dass die Entscheidungen schnell getroffen werden. Denn wie gesagt, die Viren warten nicht, die sind unterwegs von morgens bis abends.
Genau darüber wird ja die Woche gesprochen werden, Sie haben es schon angedeutet, Donnerstag die Regierungserklärung von Frau Merkel, dann steht eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz an, mutmaßlich wahrscheinlich mit weiteren Einschränkungen und das wird in jedem Fall eine breitere Debatte erfordern. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich für die Diskussion. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zusehen. Bleiben Sie jetzt bei Phoenix. Tschüss aus Berlin.